So, kommen wir zu meinem zweiten Thema der Februar-Ausgabe von Pinup Docs. Das ist die Delayed Sequence Induction, Delayed Sequence Intubation. Passend zu meinem vorigen Thema der nicht-invasiven Beatmung, ist das ein Thema, was in der Foam-Welt relativ weit verbreitet ist und sicherlich eines der Hot Topics der letzten Zeit. Erstmal zur Geschichte des Ganzen. Der Entwickler der Delayed Sequence Intubation ist Scott Weingart, einer der Gurus der Foam-Welt und Herausgeber des EM-Crit-Podcasts. Wenn ihr an englischsprachigen Podcasts interessiert seid, ich habe das Ganze in die Shownotes gebracht. Scott Weingart macht das ganz, ganz großartig. Erste Veröffentlichung zu der Delayed Sequence Intubation ist in Annals of Emergency Medicine vom April 2015 zu finden, mit Scott Weingart als Erstautor. Worum geht es überhaupt? Genug Vorgeschichte, kommen wir mal zum Wesentlichen. Jeder von uns weiß, dass jeder Notfallpatient eine RSI kriegen sollte, eine Rapid Sequence Induction, Rapid Sequence Intubation. Das heißt, wir machen eine Präoxygenierung, ausreichend lang, 3 bis 4 Minuten beziehungsweise 8 tiefe Atemzüge, dass wir eine ausreichende Denitrogenisierung in der Lunge haben, um ein möglichst langes Fenster für unseren Intubationsvorgang zu haben. Das sollte jedem, der in der Notfallmedizin tätig ist, bewusst sein. Ich möchte gar nicht weiter auf die RSI, also die Rapid Sequence Induction, eingehen, aber was ist, wenn wir nach der Präoxygenierung sehen, dass die blaue Zahl auf unserem Pulsoximeter immer noch nur 85% anzeigt?
Da muss ich halt schneller intubieren, oder nicht?
Ja, natürlich. Das ist sicherlich eine Herangehensweise, aber man muss schon sagen, gerade wenn man alleine ist im Rettungsdienst, aber auch auf Intensivstation, ist eine ganz schöne Last auf deinen Schultern, oder? Wenn du weißt, okay, der geht hier schon, verzeiht das Wort, Kacke ins Rennen. Ja, und das, da ist die Entsättigung mit Sättigung kleiner 70% und die Bradykardie auch nicht mehr weit. Rollen wir es mal ein bisschen weiter von vorne auf. Was sind denn diese Gründe, warum der Patient trotz einer Präoxygenierung nicht besser sättigt? Das ist, das kann sein, dass der Patient unkooperativ ist. Das ist im Rettungsdienst im Notfall ja gar nicht so selten, dass der einfach agitiert ist durch die Hyperkapnie und die Hypoxie agitiert ist. Eine alveoläre Hypoventilation kann ein Grund sein. Das heißt, er bewegt gar nicht genug Luft in die Alveolen. Da können wir so lange Sauerstoff auf die Nase draufsetzen, wie wir wollen. Das wird in den Alveolen gar nicht ankommen. Eine Diffusionsstörung aus verschiedensten Gründen. Haben wir auch schon bei der NIF-Therapie drüber geredet. Lungenödem oder eine Lungenfibrose etc. Ventilationsperfusionsmismatch. Das heißt, haben wir auch schon drüber geredet, Blut fließt, ohne mit frischer Luft in Kontakt zu kommen, durch die Lunge. Wir haben also einen Rechts-Links-Stand. Also ungesättigtes Blut geht in die Lunge rein und es kommt auch ungesättigt wieder raus. Und nicht zuletzt und oft vergessen, beim schwer kranken Patienten auch eine erhöhte Sauerstoffausschöpfung in der Peripherie. Man beachte hierzu zentralvenöse Sättigung, wer sich darüber weiterbilden möchte. Wenn die unter 70% ist oder noch besser unter 50%, dann ist da peripher auch ein Problem vorhanden.
Ist das Laktat mindestens 10?
Ja. Was passiert beim Gesunden? Beim Gesunden strömt das venöse Blut mit was circa noch bei 70% gesättigt ist in unsere Lunge und die belüfteten Lungenareale und wird dort mit Sauerstoff aufgesättigt auf 100%. Auch bei dem Gesunden gibt es Schandvolumen, das heißt Blut, was nicht aufgesättigt durch die Lunge fließt. Das sind aber beim Gesunden 3 bis 5%. Das ist ein überschaubarer Anteil. Aber Krankheiten führen halt zu einer Vergrößerung dieses Schandvolumens. Durch Pneumonie, wo ein Teil der Lunge nicht mehr richtig belüftet ist, durch ein Lungenödem, durch Atelektasen, durch ARDS und diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jede Lungenerkrankung kann dazu führen, dass wir ein erhöhtes Schandvolumen haben. Diesen Patienten können wir so viel Sauerstoff geben, wie wir wollen. Die nicht belüfteten Lungenareale wird dieser Sauerstoff nicht erreichen und wird nicht zu einer Verbesserung der Sättigung kommen. Nun mischt sich das 100% aufgesättigte Blut mit dem nicht aufgesättigten Blut und dann bleibt die Sättigung im blödsten Fall halt bei 85 oder 80. Das zweite Problem, was wir schlechter beeinflussen können, ist eine erhöhte periphere Sauerstoffausschöpfung, weil der Patient einfach schwer krank ist. Das heißt aber, das Blut, was zur Lunge kommt, hat deutlich weniger als 70% und bräuchte längere Zeit in der Lunge, um auf 100% aufgesättigt zu werden. Zusammen mit dem Rechts-Links-Stand und dem agitierten Patienten, der das alles, der unsere Präoxygenierung nicht so richtig toleriert, aggraviert sich das Problem und wir haben wirklich schlechte Bedingungen für die Intubation. Genau für solche Patienten hat Scott Weingart das Konzept der Delayed Sequence Induction entwickelt. Das Konzept besteht erstmal aus einer Sedierung, ja, um den Faktor des agitierten Patienten aus dem Spiel zu nehmen. Diese Sedierung sollte möglichst ohne Beeinträchtigung der Schutzreflexe erfolgen. Vergleich dazu mal unser NIF-Kochrezept aus dieser Folge. Er empfiehlt dafür auch Ketanest bzw. Ketamin in der von uns genannten Dosierung, weil Atmung vorhanden bleibt und Schutzreflexe vorhanden bleiben. Jetzt führen wir eine Präoxygenierung durch, möglichst mit möglichst hohem FiO2 und einem Trick, oder der das Ganze noch besser macht, diese Delayed Sequence Induction, nämlich PEEP. Genau wie im NIF-Teil besprochen, führt PEEP zu einer Eröffnung der Alveolen, damit weniger Shunt, weniger Airtrapping bei COPD und einem erhöhten transmembranösen Druck in den Alveolen, also einer Verminderung der Diffusionsstrecke. Wie können wir das PEEP diesem Patienten applizieren? Optimalerweise, wie wir es vorhin besprochen haben, mit nicht-invasiver Beatmung. Aber auch wenn NIF nicht verfügbar ist, ist es theoretisch möglich. Scott Weingart empfiehlt, wenn NIF nicht greifbar ist, eine normale Nasenbrille, wie wir sie auch kennen, mit 15 Liter Flow und zusätzlich einem Beutel mit Piepventil und Reservoirbeutel und dieses Piepventil auf 5 gedreht und dicht auf Mund und Nase gedrückt. Als Alternative ist von ihm so beschrieben. Er ist Notfallmediziner in der Notaufnahme, da werden nicht so viele Beatmungsgeräte vorhanden sein. Ich denke, im Rettungsdienst können wir immer auf die NIF-Therapie zurückgreifen. Also, nochmal langsam als Kochrezept sozusagen. Wir sedieren den Patienten mit Ketanest 0,5 Milligramm pro Kilogramm. Etablieren NIF, wie wir es im Kochrezept besprochen haben. Präoxygenieren mit der NIF, einem FiO2 von 1,0 und einem PEEP von 5 bis 10, dem Patienten 4 bis 5 Minuten, um einen möglichst großen Puffer zu haben und um den Stress für den Patienten und für uns zu reduzieren. Wenn wir das gemacht haben und die Sättigung optimiert ist und hoffentlich bei 100, aber zumindest bei 95% ist, machen wir unser normales RSI-Konzept, wie auch immer das bei euch besteht. Vergleich dazu zum Beispiel unsere Kollegen von Notfallmedizin. Aber ich denke, jeder in der Notfallmedizin Tätige hat sein eigenes Konzept dazu. Vielleicht machen wir dazu irgendwann auch nochmal einen Abschnitt. Ja, so viel und so einfach ist die Delayed Sequence Induction. Wer von euch jetzt denkt, was quatschen die dir jetzt wegen einer Veröffentlichung in Annals of Emergency Medicine? Das ist sicherlich richtig. Bisher gibt es nur eine richtig gute Veröffentlichung davon von Scott Weingart. Diese Veröffentlichung ist aber so gut, dass es selbst in den S3-Polytrauma-Leitlinien schon Einzug gehalten hat als Möglichkeit für eine optimierte Oxygenierung unter der Intubation. Gut, ich habe in die Shownotes alles von Scott Weingart reingepackt, was er zu der Delayed Sequence Induction publiziert hat. Dazu einen deutschsprachigen Beitrag von den Kollegen von Fomina, die das Ganze auf Deutsch nochmal in schriftlicher Form schön erklärt haben und die S3-Polytrauma-Leitlinien. Als letztes und als kleine Anmerkung, wir haben vorhin über die High-Flow Nasal Cannula gesprochen. Und da stellt man sich ja auch die Frage, funktioniert das nicht auch zur Präoxygenierung? Und ja, das funktioniert. Es gibt da auch die richtig großen randomisierten Studien fehlen, aber Guiton et al. Hat den Vergleich zwischen High-Flow Nasal Cannula und Beutelmaskenpräoxygenierung bei 184 Patienten gemacht und hat dabei festgestellt, dass die High-Flow Nasal Cannula zu weniger Entsättigung führen, was man sich ja auch ganz gut erklären kann. Zum einen kann man über diese Nasenbrille während der Intubation weiter apnoeische Oxygenierung schaffen. Zum zweiten wird postuliert, dass bei diesen hohen Flussraten, also bis zu 60 Liter die Minute, die dieses System anbietet, durch diese hohen Flussraten ein Piep angewendet wird. Und so als Faustregel pro 10 Liter Fluss ein Piep von 1. Das heißt, wenn man das Ding maximal aufdreht, hat man trotzdem ein Piep von 6 appliziert. Wenn das wirklich so ist. Ich habe mich beim Lesen gefragt, wie messen die denn diesen Piep in der Lunge? Aber gut. Der Vergleich zwischen Delayed Sequence Induction und High Flow Nasal Cannula habe ich nichts gefunden. Keine veröffentlichten Studien. Ich habe eine ganz kleine Studie von Java et al. Gefunden, der NIF zur Präoxygenierung mit NIF plus, also plus High Flow Nasal Cannula gemacht hat. Das heißt, der hat den Patienten eine NIF-Maske aufgesetzt und hat dazu noch 60 Liter die Minute über Nasensonde gegeben. Diese Patienten haben am wenigsten entsättigt, aber das verwundert einen jetzt ja auch nicht wirklich. Außerdem war diese Studie auch nicht randomisiert. Man sollte sicherlich bessere Evidenz kriegen. Ich habe diese beiden Studien auch einmal in unsere Shownotes verlinkt, falls ihr Lust habt, da mehr drüber nachzulesen. Johannes, hast du Fragen?
Erstmal, Torben, danke für das tolle Konzept. Ich war jetzt doch so ein bisschen, habe ich gedacht, Mensch, hätte ich auch selber drauf kommen können. Also spannend, der Ansatz mit dem Ketamin. Ich bin vom Ketamin ja immer, es ist so ein Medikament für mich, wo ich mir immer denke, so, oh, Ketanest, geh mir weg, ja. Ich nehme es, ja, aber es ist so irgendwie, ich finde das so schlecht kalkulierbar im Vergleich zu Fenta und Propofol, aber okay, das ist halt
wie wahrscheinlich. Ich mag es ganz gerne, aber so unterscheidet man sich halt.
Ja, genau, aber nee, Fragen habe ich erstmal so richtig keine. Du hast gesagt, Herr Weingart hat postuliert, also Ketanest 0,5 Milligramm pro Kilogramm, dann ordentlich präoxygenieren und dann RSI.
Genau.
So wie wir, jeder das so macht. Also da gibt es keine konkrete Empfehlung.
Nein, er hat einen Standard für sich in diesem Studienprotokoll gehabt. Das könnt ihr auch nachlesen, ist auch in den Shownotes drin. Aber im Endeffekt geht es ihm ja um diese
Präsedierung sozusagen.
Diese Präsedierung und danach die Präoxygenierung mit Piep. Also einmal den Patienten erstmal gefügig machen und Piep applizieren. Das sind die beiden Kernbotschaften von ihm.
Okay, also das mit Piep habe ich ja schon häufiger gehört und auch gemacht. Diese Präsedierung, da frage ich mich natürlich, kann ich mein Mo auch nehmen? Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich kannst du deinen Mo da genauso
nehmen wie bei meinem NIF-Kochrezept.
Genau.
Also mache ich es manchmal ja schon. Und bei der RSI sollte es nicht die alle spritzen Leernarkose sein wahrscheinlich.
Nein, wir reden hier ja nicht über den gesunden 20-Jährigen, genau, der dem war wegen dem Blinddarm eine RSI,
sondern machen. Den kritisch Kranken, der vorher auch schon schlecht war. Weil genau, wenn die Sättigung schlecht war, wird der vom Druck auch wahrscheinlich nicht so toll sein.
Genau, da ist meiner Erfahrung nach Ketanest auch ein schönes Medikament, weil es deutlich weniger kreislaufaktiv als Propofol ist.
Absolut.
Aber auch da jeder das, was er am besten kennt, glaube ich.
Da gibt es ja auch 3000 verschiedene Ideen und Meinungen, ja, von ich spritze es ganz langsam und dann macht es gar nicht Kreislaufnebenwirkungen und also Propofol jetzt, ne? Das
übrigens kann man das Ganze auch, wenn man im OP mal so einen Patienten hat. Ich kenne jetzt keine anderen Narkosegeräte, ich kann nur über den Primus berichten, aber mit dem Pressure Support Modus vom Primus lässt sich das Ganze auch realisieren.
Quasi Präoxygenieren mit Piep.
Ja.
Ist gerade vielleicht für COPD-Patienten eine spannende Option.
Ja, auch im OP. Ne? Genau, oder der nicht intubierte, der von der Intensivstation kommt, wo man auch schon, wenn er ankommt, denkt, oh.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, Tom, danke dafür. Also es war auch nochmal ein spannender anderer Aspekt und ich denke, eine schöne Alternative, um eine Atemwegssicherung durchzuführen. Sowohl präklinisch als auch klinisch, muss man sagen.